Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, euch, die ihr euch hier eingefunden habt. Schön, wieder so einen vollbesetzten Raum zu sehen. Das macht wirklich Freude. Aber auch einen herzlichen Gruß an euch zu Hause. Schön, dass ihr auch dabei seid, zugeschaltet habt und eure Bibeln hoffentlich dabei habt. Wir wollen gleich wieder in Gottes Wort hineinschauen. Wenn Menschen zu Gott umkehren, und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten in diesem Raum heute Morgen hier diese Erfahrung bereits in ihrem Leben gemacht haben, dann glaube ich, haben sie auch verstanden, dass es immer wieder nötig ist, nach der Umkehr, die einmal normalerweise geschieht, was die Bekehrung angeht, dass wir immer wieder eine Einkehr brauchen. Eine Hinwendung zu Christus, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich weiß nicht, ob euch schon mal der Unterschied zwischen Beziehung und Gemeinschaft aufgefallen ist. Denken wir mal an ein Ehepaar. Es gibt Ehepaare, die haben natürlich, wie alle anderen auch, den Beziehungsstatus verheiratet. Aber sie haben keine Gemeinschaft miteinander. Sie gehen getrennte Wege. Normalerweise sollte Beziehung und Gemeinschaft zusammengehören. Aber leider ist das nicht immer so. Das kann leider auch im Christsein so sein, dass der Beziehungsstatus zu Christus da ist. Man ist Kind Gottes, man hat Vergebung seiner Schuld erfahren. Aber wie sieht's dann mit der Gemeinschaft aus? Welche Zeiten im Leben, am Tag, in der Woche nehme ich mir wirklich, um in die Gegenwart Gottes zu treten? Wie viel Zeit nehme ich mir jede Woche, um sonntags zum Gottesdienst zu gehen? Oder andere Veranstaltungen der Gemeinde aufzusuchen, wo ich mit anderen Geschwistern gemeinsam Gottes Wort studieren und damit ja auch ein Stück weit in die Gegenwart Gottes trete. Beispiel Abendmahl. Der Beziehungsstatus ist da, aber der Gemeinschaftsaspekt, der wird erst im Schmecken und Sehen erfahrbar, wenn ich am Abendmahl teilnehme, wenn ich hinzutrete an den Tisch des Herrn. Also ich hoffe, dass ich mit wenigen Worten diesen Unterschied etwas skizzieren konnte und es euch neu wichtig machen möchte heute Morgen, immer wieder neu Zeiten im Alltag, der ja herausfordernd ist bei jedem von uns, Zeiten zu finden, wo wir in die Gegenwart Gottes treten. Natürlich ist mir theologisch klar, wenn wir Gottes Kinder sind, dann wohnt Gott selbst in uns. Er ist da. Ich muss ihn nicht extra aufsuchen. Ich muss nicht zu einem bestimmten Ort gehen. Ich muss nicht in die EFG Unna fahren, um dort in die Gegenwart Gottes zu treten. Das will ich damit auch gar nicht gesagt haben. Aber man kann Gott im Herzen dabei haben und trotzdem weit entfernt von ihm sein Leben führen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Gott nicht möchte. Er wünscht sich, dass wir immer wieder neu diese Gemeinschaft, die er uns anbietet, seit der Umkehr zu ihm, dass wir die auch pflegen in ganz unterschiedlichen Beziehungen. Schon von Jesus lernen wir, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat aus seinem Alltag, hinaus in die Wüste, auf die Berge, in die Einsamkeit. Warum? War der Vater nicht auch in seinen Diensten, in seinem herausfordernden Alltag immer bei ihm? Natürlich. Ohne den Vater, sagt Jesus, hätte ich gar nichts von meinen Werken tun können. Und trotzdem war es ihm wichtig, nachdem er viele Menschen geheilt hat, wegzugehen. In die Einsamkeit, in die Stille, um mit seinem Vater allein zu sein, Gemeinschaft zu haben, die er vielleicht auf diese Art im Dienen nicht so erfahren konnte. Also eine Gemeinschaft nochmal auf einer anderen Ebene. Und auch heute kennen wir das ja von ganz unterschiedlichen christlichen Gruppen, die Einkehrzeiten in ganz besonderer Weise pflegen und thematisieren. Es gibt Bücher darüber, es gibt Einkehrzeiten in Klöstern. Ein Kollege von mir, der fährt einmal im Jahr in ein Kloster, ganz welcher Art, also jetzt ob aus katholischem oder evangelischem Hintergrund, um dort einfach Einkehrtage zu haben, um eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Warum nicht? Eine Möglichkeit. Oder man fährt einfach so, man irgendwo eine Ferienwohnung, quartiert sich irgendwo ein, um einfach mal aus dem Alltag rauszukommen und vielleicht mal auf einer ganz anderen Ebene Zeit mit Gott zu verbringen. Manche schaffen das gar nicht eine Woche. Vielleicht mal einen Tag sich nehmen, einen halben Tag. Mal wegfahren mit dem Fahrrad raus, mit dem Auto irgendwo hin, die Bibel dabei, ein Heft, ein Stift und dann offen sein für das, was Gott einem an diesem Tag in besonderer Weise vielleicht schenkt. Und natürlich gehört unsere ganz normale stille Zeit dazu. Stille Zeit oder Andacht, wie immer wir das auch nennen wollen, wo wir uns im Alltag auch ein Stück weit zurückziehen, ob das das Wohnzimmer ist, das Arbeitszimmer, wo auch immer, oder raus in den Garten gehen, um dort einfach diese Zeit mit Gott zu verbringen. Ich glaube, das bewusste Heraustreten aus dem Alltag hin in die Gegenwart Gottes ist lebensnotwendig für uns. Denn Beziehung, ich wiederhole mich da gerne, ist nicht gleich Gemeinschaft. Und David möchte uns heute Morgen mitnehmen in Gottes Gegenwart und uns vielleicht ein wenig neu die Augen öffnen für die ganz praktischen Folgen, die sich aus einer eng gepflegten Gemeinschaft mit Gott ergeben. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Psalm 62, ich lese heute aus der Elberfelder Übersetzung. Dem Vorsänger für Jedutun, ein Psalm von David. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung. Ich werde nicht viel wanken. Bis wann wollt ihr gegen einen Mann anstürmen, ihr alle ihn niederreißen wie eine überhängende Wand, eine angestoßene Mauer? Sie beraten nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie haben Wohlgefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie und in ihrem Innern fluchen sie. Selah. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht, Selah. Nur ein Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Männersöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und setzt nicht eitle Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum wächst, so setzt euer Herz nicht darauf. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört, dass die Stärke bei Gott ist. Und dein, o Herr, ist die Gnade, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Ich verstehe den Text so, dass David uns mit hineinnehmen möchte in die Gegenwart Gottes, so habe ich das auch überschrieben, in Gottes Gegenwart. Und wir werden jetzt im Folgenden in 5 Schritten herausarbeiten, was für Segnungen uns dort erwarten, für unser ganz praktisches Leben. Wir steigen ein in den Vers 2 und 6. Dies ist ja ein Lied komponiert von David, was im Grunde genommen mit einem Refrain beginnt, der dann wiederholt wird. Und dann sind eben 2 unterschiedliche Strophen dort eingebaut. Davids Lied beginnt also mit diesem Refrain und ganz am Anfang heißt es hier in der Elberfelder: Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier: Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Hilfe. Beides gehört meines Erachtens zusammen. Da, wo ich in die Gegenwart Gottes komme, da geht es ja gerade darum, um Neuorientierung, um Neuausrichtung. Vielleicht mein Herz zur Ruhe kommen zu lassen von all dem, was es unruhig von meinem Alltag her macht. Bei kleinen Kindern, ich merke das bei meinen Enkeln auch immer wieder neu, wird immer wieder etwas sichtbar, was sich, glaube ich, auch ganz schön in unserer Gottesbeziehung widerspiegelt. Wenn Unruhe, wenn Unsicherheit aufkommt oder Angst vor etwas Fremdem oder Unbekannten geschieht oder das Kind hingefallen ist, was ja auch immer mal wieder bei Kleinkindern geschieht und es sich verletzt hat, wo läuft es hin? Wen sucht es auf, wenn die entsprechende Person verfügbar ist, vorausgesetzt? Also wenn der Opa, so sehr sie mich auch als ihren Opa lieben, wenn der Opa da ist, aber die Mama ist auch da, wo laufen sie hin? Zur Mama. Da kann ich noch so bitten und trösten wollen, nein, da ist der Opa in dem Moment die falsche Person. Da wird die Mama gebraucht, vielleicht auch der Papa. Und ich glaube, das ist in uns angelegt. Wenn unser Herz in Aufruhr ist, natürlich sind wir geneigt als Menschen, geprägt von der Sünde, unsere Sicherheiten und unsere Ruhe auch woanders zu bekommen. In den Worten, die Thomas eben vorgelesen hat, kam das ja auch zum Ausdruck, dass wir schon zunächst einmal woanders vielleicht noch diese Antworten suchen, um unser Herz zur Ruhe zu bekommen. Aber wir finden diese Antworten nirgendwo. Und dann ist Gott allein der Ort, die Person, wo wir vorbehaltlos angenommen werden mit all dem, was uns bedrückt, was uns belastet, was uns Not macht, was uns Schmerzen bereitet. Und er ist da, um unserem Herz Ruhe zu geben, um unsere Seele zur Ruhe kommen zu lassen. In Jesus hat sich Gott ja als der Ruhestifter offenbart. Wir haben die Worte aus Matthäus 11 eben gehört. Er lädt ein mit ausgebreiteten Armen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das gilt natürlich auch für die, die ihn noch gar nicht kennen, die zu ihm kommen, um das zu erleben, was er für sie am Kreuz getan hat. Aber das Wort gilt genauso für jeden Christen, egal wie lange er schon im Glauben unterwegs ist, zu ihm zu kommen, um dort Ruhe und Frieden für die Seele und für das Herz zu bekommen. Also bei Mama und Papa kommt die aufgewühlte Kinderseele schnell zur Ruhe, weil sie sich eben dort geborgen, geliebt und sicher weiß. Da findet sie Trost. Und genauso sollten wir es auch machen. Die Nähe Gottes aufsuchen, immer wieder. Denn bei ihm finden wir das, was wir sonst nirgendwo finden können. Und so vertraut auch David Gott allein. Er hat ja viele Psalmen geschrieben aus ganz unterschiedlichen Notlagen heraus. Hier finden wir nicht den sogenannten Sitz im Leben bei diesem Psalm. Aber auch hier wird ja in den folgenden Versen von einer Anfechtungssituation, von einer Angriffssituation gesprochen, wo Menschen sich gegen ihn verbündet haben. Etwas, was ihn vielleicht auch ganz praktisch gesehen unruhig macht, wo er wissen möchte, wie geht er jetzt damit um. Und so wird ihm klar, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Und deshalb will ich eben ihm allein vertrauen und meine Hoffnung auf ihn setzen. Dort finde ich Hilfe. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir es so machen wie David. Nutze deine Stellung, nämlich deine Beziehung zu deinem Herrn. Nutze sie, um Gemeinschaft zu pflegen. Um das in Anspruch zu nehmen, worauf er wartet, jeden Tag neu. Nutze immer wieder Zeiten, um dich, wie jetzt auch, wie heute Morgen, aus deinem Alltag auszuklinken und Gottes Gegenwart aufzusuchen. Und ich denke, du wirst erleben, manchmal braucht das eine Zeit und es braucht auch ein bisschen Übung, bevor wir innerlich zur Ruhe kommen. Aber wir werden erleben, egal was auf dich einstürmt, wenn du in die Gegenwart Gottes eintrittst, dir Zeit für ihn nimmst, sein Wort auf dich wirken lässt, dann wird dein Herz zur Ruhe kommen. Jesus selber lädt dich dazu ein. Und dann ein zweites. In Gottes Gegenwart wachsen Mut und Zuversicht. Schaut mal in den weiteren Text, die Verse 3 bis 5 und dann die Verse 7 bis 8, wo ja der Refrain noch einmal wiederholt wird. Warum ist das so? Warum wachsen in Gottes Gegenwart Mut und Zuversicht? Nun, weil ich mich in Gottes Gegenwart mit ihm beschäftige, mit ihm auseinandersetze, mir vor Augen gestellt wird, wer Gott eigentlich ist. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht. Mir geht das in meinem Alltag oft verloren. Nicht, dass das weg ist. Gott ist und bleibt ja der Gleiche. Aber mein Denken, ich bin oft so mit anderen Dingen beschäftigt, die vom Alltag her vielleicht auch nicht unwichtig sind. Aber wenn ich sein Wort aufschlage, wenn ich im Gottesdienst sitze und einer Predigt zuhöre, wenn ich die Lieder an der Wand sehe und mitsinge und plötzlich merke, wer Gott ist, er hat sich ja nicht verändert, seitdem ich aus dem Alltag gekommen bin, aber mir wird es wieder neu vor Augen gestellt, weil Gott mich daran erinnert. Ich bin doch nicht nur da, sondern ich bin mit meinem ganzen Wesen da, mit meinen ganzen Eigenschaften da, mit meiner Allmacht, mit meiner Liebe, mit meiner Geduld, mit all meinen Möglichkeiten. Also in Gottes Gegenwart wird mir neu bewusst, wer Gott eigentlich ist. Er wird mir neu groß. Ich darf neu über sein Wesen staunen und über die Tatsache, dass dies der Gott ist, dem ich angehöre und der mich zu sich gezogen hat. Schaut mal in den Text rein, wie oft David das Wort mein und meine gebraucht. Im gesamten Textablauf 12 Mal. Ist vielleicht von Übersetzung zu Übersetzung etwas unterschiedlich, aber hier in meiner Übersetzung 12 Mal. Allein der eine Vers, glaub Vers 3 ist es, nur er ist mein Fels und meine Rettung und meine Festung. Ich werde nicht viel wanken. David erlebt, ich begegne nicht einem fernen Gott, einem unbekannten Gott, einem Gott, der vielleicht für andere Menschen da sein mag, aber für ihn nicht. Nein, er weiß, ich bin in der Gegenwart Gottes und das ist mein Gott. Und er beschreibt ihn aufgrund von verschiedenen Bildern, die ihm noch einmal helfen, in seiner Situation, in seinem Angefochtensein zu erkennen, wer an seiner Seite steht. Mein Gott, der mein Fels ist, der meine Festung ist, bei dem ich mich zurückziehen kann und keine Feinde der Welt können mir irgendetwas anhaben, der meine Rettung ist. Und so kann sich David mutig und zuversichtlich auch seinen Herausforderungen und Feinden stellen, weil die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst, wenn er in die Gegenwart Gottes getreten ist. Die sind ja immer noch da, schmieden immer noch ihre Pläne, ihn zu Fall zu bringen. Aber er kann sich diesen Realitäten nun wieder ganz anders stellen, gestärkt, ermutigt und mit neuer Zuversicht. Sie verlieren nämlich ihre angsteinflößende Macht. Und wie gesagt, David benutzt ganz verschiedene Bezeichnungen, um sich der Größe Gottes bewusst zu machen. Und er wendet sie auf seine Situation an. Vielleicht sind David andere Verse aus dem Alten Testament eingefallen. Zum Beispiel die Aussage, Gott wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, die Mose am Roten Meer seinem Volk dem Volk Israel zugerufen hat. Und das darf auch David erfahren. Und er kommt dann auf seine Widersacher zu sprechen, auch auf die Art und Weise, wie sie mit ganz unlauteren Mitteln kämpfen und diese unlauteren Mittel zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Da wird von alle gegen einen gesprochen. Er als Einzelner, als einzelner Mann und die Feinde eben mit einer größeren Gruppe. Da wird von Lügen gesprochen. Lügen, die gerne genutzt werden, wenn sie nur ihren Zwecken dienen. Und es wird auch von einer Art Scheinheiligkeit oder Hinterhältigkeit gesprochen, wie manche seiner Feinde ihm persönlich begegnen und ihm schmeicheln, ihn segnen, in dem Segen Gottes wünschen und zusprechen, aber in ihren Gedanken ganz andere Pläne haben und schon überlegen, wie sie einen Fehler bei ihm finden, wie sie ihn zu Fall bringen können. Und Davids wachsende Zuversicht wird sogar im Refrain sichtbar. Schaut noch mal rein. Während er im ersten Refrain in Vers 3 davon schreibt, ich werde nicht viel wanken. Da wird ja wie so diese Mauer beschrieben, die schon so halb am Einstürzen ist. Heißt es im zweiten Refrain in Vers 7, ich werde nicht wanken. Also scheinbar schon beim Schreiben dieses Psalmes ist diese Zuversicht und diese Gewissheit gewachsen, dass aus diesem nicht viel wanken ein ich werde nicht wanken bei ihm deutlich wird und er das entsprechend niederschreibt. Mangelt es dir an Mut und Zuversicht für die Kämpfe deines Alltags, für die Herausforderungen, die vielleicht schon kommende Woche anstehen? In Gottes Gegenwart, vielleicht gerade auch jetzt heute Morgen beim Hören der Predigt, beim Hineinschauen in das Wort Gottes, kannst du neu auftanken. Und auch in deinem Mut und in deiner Zuversicht, diese Dinge mit Gottes Hilfe, mit Gottes Weisheit anzugehen, wachsen. Begegne deinem Gott und staune ganz neu über sein Wesen und seine Möglichkeiten. Und dann ein drittes. In Gottes Gegenwart werde ich fähig, andere zu ermutigen. Vers 9. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, der schönste Vers in diesem Psalm. Er ist ja angeschlossen an den zweiten Refrain, wo David in Vers 8 noch etwas hinzudichtet, noch eine weitere Strophe. Und dann wechselt plötzlich der Ansprechpartner. Er hat zunächst seine Beziehung zu Gott reflektiert und sich in dieser Beziehung auch ein Stück weit gesonnt im Sinne von aufgetankt, die Gemeinschaft genossen. Es ging um meinen Gott, meine Rettung, mein Fels, meine Zuflucht. Und jetzt, vielleicht da, wo er aus der Gegenwart Gottes wieder in seinen Alltag kommt, in seine Aufgaben als Regierungsoberhaupt, da spricht er zum Volk. Und er sagt, vertraut auf ihn, auf diesen Gott, alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Es ist ja schön, wenn wir so diese persönliche Beziehung zu Gott pflegen und mein Gott, mein Jesus und so weiter. Aber wir müssen erkennen, dass wir immer in Beziehungen stehen und dass dieser Gott eben sich auch anderen Menschen offenbart hat oder offenbaren möchte. Und wir dürfen das nutzen, da wo wir selber gestärkt sind, unser Mut und unsere Zuversicht gewachsen sind, dass wir das nicht einfach nur für uns behalten, bis wir das nächste Mal wieder in die Gegenwart Gottes treten, sondern dass wir diesen Mut und diese Zuversicht anderen zusprechen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ihnen sagen, Leute, geht in die Gegenwart Gottes. Vertraut euch ihm an in eurer Not. Und ich finde das Bild hier so schön, was er hier nimmt. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ich weiß nicht wieso, ich habe immer so einen Eimer Wasser vor Augen, den man so ausschüttet, volle Kanne. So dürfen wir und sollen wir unser Herz vor Gott ausschütten. So wie wir es vielleicht nie einem Menschen gegenüber tun würden. Aber Gott gegenüber dürfen, ja sollen wir das immer wieder praktizieren. Er weiß ja sowieso, was in unserem Herzen drin ist. Also wir könnten das Herz völlig dicht machen und Gott wüsste trotzdem, was drin ist. Aber was er möchte ist, dass dieses Vertrauensverhältnis, dass diese Gemeinschaft gelebt wird und wir unser Herz ihm weit auftun. Dem zeigen, so sieht es in meinem Herzen gerade aus. Voller Unruhe, voller Zweifel, voller Ungewissheit, mit bestimmten Dingen umzugehen. Vielleicht auch Sünde, die uns immer wieder neu bewusst wird, wenn wir selber einen Blick in unser Herz offen und ehrlich wagen. All das dürfen wir vor ihm ausschütten, wie so ein Eimer Wasser. Wie Jesus beschreibt, kommt her zu mir und mit all eurer Last, mit all dem, was euch belastet und Not macht, gibt's bei mir ab. Und wer das schon einmal gemacht hat, der weiß, wie wohltuend das ist. All seine Not vor dem lebendigen Gott einmal schonungslos auszubreiten und auf seine Hilfe zu vertrauen. Ich glaube, genau in diesem Moment, jetzt wo ich das sage, schütten Menschen ihr Herz vor Gott aus. Irgendwo auf der Welt. Aber genau in diesem Moment, das ist auch wahr, sperren Menschen ihr Herz zu gegenüber Gott, machen dicht, wollen nicht, dass Gott Einblick bekommt, obwohl er längst den Ein- und Überblick hat. Und das ist schade, wenn wir unser Herz vor Gott versperren. Wir dürfen es ihm öffnen, nicht nur einen Spalt breit, sondern ganz, ohne Vorbehalte, weil er allein uns helfen, weil er allein uns verändern, weil er allein uns heilen und uns retten kann. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. In Gottes Gegenwart werden falsche Sicherheiten aufgedeckt, die Verse 10 und 11. Genauso wie wir in Gottes Gegenwart ein realistisches Bild von Gott bekommen, genauso erhalten wir ein Gespür für falsche Versprechungen, für falsche Hilfs- und falsche Heilsangebote. Wir werden sensibel dafür, wenn wir in Gottes Gegenwart treten, für das, was unwahr ist. Und so beschreibt David in den Versen 10 und 11 ja zwei Dinge. In Gottes Gegenwart erkennen wir zum einen unsere menschliche Schwachheit, Nichtigkeit und Vergänglichkeit. Und ich glaube, was er sagen will, das spricht er nicht so ausführlich in diesem Vers 10, aber er macht deutlich, hängt euer Herz, eure Sicherheiten nicht an Menschen. Egal, ob sie es gut mit euch meinen oder ob sie hinterhältige Pläne für euch haben, so wie er ja die Erfahrung machen muss. Er stellt die Menschen realistisch dar. Vor Gott sind sie wie ein Hauch. Nichtig, sterblich, vergänglich. Ja, aber auch das andere spricht er an. Zum anderen wird uns nämlich in Gottes Gegenwart klar, dass alles, was uns materieller Wohlstand verspricht, nicht geeignet ist, um unsere Sicherheit daran festzumachen und Ruhe zu bekommen für unsere Herzen. Ganz im Gegenteil, David warnt sogar vor den negativen Folgen, wenn wir unser Herz statt an Gott an den Reichtum verlieren. Er spricht ja erst davon, von negativ erworbenem Reichtum, also durch Raub und so weiter. Aber der Anschlusstext, der kann dann auch bedeuten, wenn der Reichtum wächst oder euch zufällt, so setzt euer Herz nicht darauf. Es kann ja auch im positiven Sinne passieren. Man gewinnt im Lotto, man hat eine Erbschaft gemacht, man bekommt eine fette Gehaltserhöhung. Alles ganz nette Dinge. Vorsicht, hängt euer Herz nicht daran. Macht nicht eure Sicherheiten, eure Freude, euer Glück, eure Ruhe des Herzens daran fest. Aber das geschieht so leicht, weil mit viel Geld ist ja scheinbar vieles möglich. Da kann man schon manches zur Ruhe kommen lassen, oberflächlich gesehen. Aber Gottes Wort möchte ja die Langzeitfolgen uns auch aufdecken. Im ersten Moment mag das so sein, dass man denkt, jetzt kann ich endlich meine Schulden bezahlen und jetzt kann ich endlich meinen Traumurlaub finanzieren oder was auch immer. Das tut ja erstmal gut. Aber David weiß schon, warum er das schreibt. Hängt euer Herz nicht daran. Nicht dem Erschaffenen gehört unsere Anbetung, hat Rudi einmal in einer Predigt gesagt, in welcher Form auch immer, sondern allein unserem Herrn, der uns erschaffen, uns erlöst und uns erkauft hat. Und ein letztes. In Gottes Gegenwart erfahre ich Gottes Allmacht und Gnade. Die Verse 12 und 13. Zum Abschluss seines Liedes gebraucht David einen sogenannten Zahlenspruch. Den kennen wir auch aus dem Buch der Sprüche in etwas veränderter Form. Und damit soll besonders das Letztgenannte betont und hervorgehoben werden. Nun, womit beendet David sein Lied? Eines hat Gott geredet. Zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist, das wäre das Erste, und dein Herr die Gnade. Denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Natürlich, in Gottes Gegenwart wird uns Gottes Allmacht bewusst. Ich trete vor die Majestät. Ich trete vor den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich trete vor den Gott, der in Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich trete nicht nur in die sicherste Festung, sondern begegne dem, der sich mir zur Seite stellt in meinen Kämpfen und mit dem ich nicht unterliegen kann. Er ist der Sieger von Golgatha. Der entscheidende Kampf ist längst geschlagen und gewonnen. Und das wird mir neu deutlich in Gottes Gegenwart beim Betrachten seiner Eigenschaften, seines Wesens, was wir am Anfang gesagt haben. Dein ist die Macht. Ja, Gott hat alle Macht. Aber was David noch etwas größer wird in diesem Augenblick, und das wird eben anhand des Zahlenspruchs deutlich, weil die Betonung auf dem zweiten liegt, du Gott bist auch gnädig. Zugleich darf ich in der Gegenwart Gottes vor den Thron seiner Gnade treten. Denn eins ist ja klar, wenn ich in die Gegenwart Gottes trete, wie trete ich denn dahin? Natürlich, ich trete dorthin als sein Kind, was angenommen, geliebt ist. Ohne Scheu, ohne Furcht darf ich zu meinem Papa rennen. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir immer noch als Menschen vor Gott treten, die fähig sind zur Sünde, die fähig sind, seinen guten Geboten sich zu widersetzen. Vielleicht macht uns das ja manchmal Sorge, unser Herz so vor Gott auszuschütten und auszubreiten und aufzumachen, weil wir wissen, da sind auch manche Dinge drin, die werden Gott gar nicht so gefallen. Das sind nicht nur Bitten, die er uns erfüllen soll, sondern das sind eben auch Dinge, die sündig sind, die gegen ihn rebellieren, auch als Christen. Und dann zu wissen, ja Gott, du bist der Gott, dem alle Macht gehört. Und das flößt mir schon eine ganze Portion an Ehrfurcht ein. Aber ich finde das auch so klasse, dass das mein Papa ist, der diese Macht hat. Ist das nicht schön zu wissen, dass der Schöpfer Himmels und der Erde, dass das die Person ist, die dich zu deinem Kind gemacht hat, zu dem du Vater, Papa sagen kannst. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, kommt mir gerade in den Sinn. Ernest Claassen, als er noch hier auf Erden gelebt hat, der ist mal von Deutschland nach Österreich reingefahren, als es noch Grenzkontrollen gab. Und er hatte, ich weiß nicht genau, woher das Auto hatte, auf jeden Fall war ein kanadisches Kennzeichen dran. Kontrolliert worden und das war schon ein etwas größerer Schlitten und der Zöllner hat sich wahrscheinlich gar nicht groß was dabei gedacht. Er wollte vielleicht irgendwie nett ins Gespräch kommen und sagte zu Ernest Claassen sinngemäß, oh, Sie müssen aber einen reichen Vater haben. Und wer Ernest Claassen kennt, der ist nicht auf den Mund gefallen. Der hat gesagt, ja, da haben Sie recht. Sehen Sie mal die Bergkuppe da hinten. Und dort auf der anderen Seite die ganzen Wiesen und Felder mit den Kühen und Schafen, die da gerade waren. Das gehört alles meinem Vater. Ich weiß nicht, wie das Gespräch weitergegangen ist, aber der Zöllner muss wohl, glaube ich, im ersten Moment schon ein bisschen verdutzt geguckt haben. Aber genau das bringt es auf den Punkt. Wenn du nachher nach Hause fährst, all das, was du siehst in der Schöpfung, das gehört deinem Vater. Er hat's gemacht. Und diesem Vater, dem gehört alle Macht. Aber zugleich ist dies ein Gott der Gnade, die er jedem Menschen anbietet, der sich an ihn wendet, mit all dem Schmutz und Dreck der Sünde und zu dem auch jedes Kind immer wieder neu kommen darf, wo wir merken, hier ist etwas in Unordnung in unserem Leben, in unserer Beziehung mit unserem Vater geraten, was ich in Ordnung bringen möchte. Und ich weiß, ich darf zu ihm laufen und ihm das sagen und er wird mich in die Arme nehmen und mir sagen, es ist vergeben. Bei ihm ist Gnade reichlich zu finden. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Hebräerbrief. Da werden wir aufgefordert, nachdem der Hebräerbriefschreiber uns Jesus als den hohen Priester vorgestellt hat, der mit unserer Schwachheit mitleiden kann, der uns versteht in all unseren Kämpfen, Sorgen und Zweifeln. Und dann heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das bedeutet es unter anderem auch, in Gottes Gegenwart zu treten, Gnade zu suchen für jeden neuen Tag. Ja, der Vers schließt dann ab, damit das Gott jedem vergelten wird nach seinem Tun. Ein in meinen Augen zunächst einmal etwas seltsamer Abschluss. Aber es stimmt ja, der eine bekommt das, was er verdient. Wenn er nämlich zeitlebens meint, gut, ohne diesen Gott zurechtkommen zu können. Er bekommt Gottes gerechtes, angemessenes Gericht. Aber der andere, der sich diesem Gott anvertraut, zu ihm umkehrt, erhält, worauf er niemals zu hoffen wagte, nämlich Gnade und Vergebung als unverdientes Geschenk. In Jesus Christus offenbart uns Gott seine Gnade und Barmherzigkeit in unvorstellbarem Ausmaß, in unbegrenzter Fülle. Seine Gegenwart lasst uns deshalb immer wieder neu aufsuchen. Amen.